In lebendigen Spannungen reifen. Heute der vierte Teil. Probleme lösen und Ungelöstes ertragen. Darum geht es heute. Auch das ist ja so eine Grundspannung im Leben, bei der wir immer wieder vor der Entscheidung stehen. Ja, was ist denn jetzt dran? Fängt schon bei Gegenständen an. Also wir fahren altes Auto, bald 300.000 Kilometer und das hat schon so seine Macken. Mitten bei der Fahrt schließt sich das Auto gerne mal selber auf und zu. Das rechte Seitenfenster lässt sich gar nicht mehr runterfahren. Wenn man vor der Ampel steht, geht das Auto manchmal auch einfach aus. Tja, und wir stehen vor der Frage, Probleme lösen lassen für viel Geld in der Gewerkstatt und vielleicht klappt es am Ende gar nicht. Oder die Macken einfach ertragen. Oder der Eheklassiker. Da hat ein Paar geheiratet, ganz romantisch, sehr verliebt und dann fängt der Alltag an. Er lässt seine Socken rumliegen, sie gibt zu viel Geld für Schuhe aus, er will Fußball gucken, sie die Arztserie. Er verkauft einen Stapel von ihren CDs, man hat doch jetzt sowieso alles auf Spotify, auf dem Handy. Sie schmeißt sein Lieblings-T-Shirt weg, das olle Ding. Und schwupp, haben sich die beiden ganz furchtbar in der Wolle. Oder grummeln vor sich hin. Was davon sind Probleme, die sie gemeinsam lösen müssen? Und wo müssen sie den jeweils anderen in seiner Eigenheit ertragen? Oder dann gibt es ja die tausend Wege zur Selbstoptimierung, wie man schlanker und gesünder und erfolgreicher und mutiger und ökologisch korrekter und gelassener und reicher wird. Kann man tausend Tipps zu lesen in den Zeitschriften oder tausend Bücher kaufen. Und all die tausend Tipps sind ja ganz wunderbar, aber irgendwie sagen sie einem ja auch, selbst schuld, wenn du so bist. Du könntest ja anders. Und wir bleiben zurück bei der Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich davon ein Problem? Und was ist einfach nur, ja, ist okay so? Nicht perfekt, aber okay. Wo heißt es, Probleme zu lösen und wo heißt es, Ungelöstes zu ertragen? Und wie bei den anderen Spannungsfeldern auch, über die wir gesprochen haben, so merkt man auch hier, man kann von der einen Seite, auf der einen Seite vom Pferd fallen und auf der anderen Seite auch. Ja, man könnte auf der einen Seite vom Pferd fallen und zum Fatalisten werden, der immer nur sagt, na ja, so ist es halt, kannst du nichts machen. Das stimmt aber durchaus nicht immer. Oft kann man sehr wohl was machen. Oft können wir die Probleme anpacken und lösen. Gott hat uns mit einem Kopf ausgestattet und mit Kraft. Er hat uns, wenn man so will, mit Problemlösungsfähigkeiten ausgestattet. Probleme zu lösen hat freilich seinen Preis. Und die Frage ist, ob man diesen Preis bezahlen kann und will. So, der Fatalist will vielleicht nicht. Man kann aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und zum Perfektionisten werden. Gut ist nie gut genug, ja. Es muss immer sehr gut sein. 5 Sterne, das Beste oder gar nichts. Astrid Eichler war letztes Jahr bei uns in der Gemeinde, nee, vorletztes Jahr zu Gast zum Singletag und hat auch gepredigt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Sie erzählt in einem Aufatmen-Artikel mal von einem Paar, das sich nach Jahren getrennt hatte. Und auf die Frage, warum, war die Antwort, na, es passte halt nicht zu 100%. Ein paar Prozente fehlten dann doch. Und das reicht halt nicht für eine lebenslange Ehe. Und ich denke, ja, klar, verstehe ich schon. Partnerschaft als Trostpreis nach dem Motto, besser irgendwen als niemanden, das kann es nicht sein. Aber 100% heißt es, es muss der perfekte Partner, die perfekte Partnerin sein. Das muss alles stimmen. Puh, wer soll denn diesem Anspruch genügen? Kurz und gut, die Frage ist, wann ist es dran, Probleme zu lösen, sich nicht einfach zufrieden zu geben mit dem, was ist, und wann ist es dran, Ungelöstes zu ertragen? weil ich es nun mal nicht ändern kann oder nicht ändern will, weil mir der Preis zu hoch ist. Nun habe ich die ganze Zeit schon von Problemen gesprochen, aber man kann ja mal ganz dumm tun und mal fragen, was ist denn das eigentlich ein Problem? Wie definiert man das eigentlich? Mal ganz einfach könnte man sagen, ein Problem besteht immer dann, wenn ein Unterschied besteht zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand und man noch nicht weiß, wie man von einem zum anderen kommt. Ja. Problem ist dann, wenn ich nicht da bin, wo ich sein will und noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Also, ne, mach Feierabend im Büro und will nach Hause. Ich bin mit dem Auto da, setze mich rein, fahre nach Hause. Das ist kein Problem. Obwohl soll und ist noch nicht übereinstimmen. Aber wenn ich mich abends um 10 ins Auto setze und feststelle, dass ich das Licht angelassen habe und die Batterie leer, dann habe ich ein Problem. Das Auto springt nämlich nicht mehr an. Und ich muss mir eine Lösung überlegen. Ja, kann ich jetzt noch jemanden anrufen und bitten, dass er mir Starthilfe gibt? Kann meine Frau mich abholen? Übernachte ich in der Gemeinde? Fährt doch noch ein Bus? Was auch immer. Also, ein Problem besteht, wenn ich nicht da bin, wo ich sein will und noch nicht weiß, wie ich da jetzt hinkomme, wo ich sein will. Nun halte ich hier keinen psychologischen Vortrag, sondern eine Predigt. Und da ist es gut, in die Bibel zu gucken. Allerdings hat man dann da gleich schon das nächste Problem. Denn in der Bibel gibt es keine Probleme. Ja, wirklich. Jedenfalls gibt es das Wort Problem in der Bibel nicht. Freilich gibt es in der Bibel ein Problem, das sich auch als Unterschied zwischen soll und ist beschreiben lässt. Da geht es auch darum, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Dafür gibt es ein spezifisches biblisches Fachwort. Das Fachwort heißt Sünde. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Wir sollten die Wahrheit sagen, aber wir lügen. Wir sollten dem anderen das dicke Auto oder die Beförderung gönnen, aber wir sind neidisch. Wir sollten dem anderen vergeben, aber wir tragen es ihm immer noch nach. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Das ist das Problem der Sünde. Und wieder heißt die Frage, wo können und sollen wir dieses Problem lösen? Also nicht nur darum wissen, was eigentlich gut wäre, sondern das Gute wirklich tun, das Schlechte wirklich lassen. Und wo müssen wir Ungelöstes ertragen und der Wahrheit ins Gesicht sehen, dass wir dauerhaft auf Gottes Vergebung angewiesen sind? Wo sind wir dazu berufen, das Problem der Sünde zu lösen und wo es zu ertragen? Der erste Johannesbrief ist so ein Brief, der beides gleichzeitig betont und das in ja, eine sehr starke Spannung bringt. Wir schauen uns einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief dazu an, aus 1. Johannes 1, Vers 8, zunächst bis Kapitel 2, Vers 2. Dort schreibt der Apostel Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, schreibt Johannes weiter, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. So, gucken wir uns das mal noch ein bisschen näher an. Also, Johannes sagt, es ist Selbstbetrug zu sagen, dass wir keine Sünde haben. Ja, mehr sogar noch, wer das sagt, macht Gott zum Lügner. Denn es gibt keinen Menschen, der frei davon ist. Es gibt nur eine Sache, die frei macht von Sünde. Sie bekennen. Zugeben, dass sie da ist. Auf Gottes Treue und Gerechtigkeit dabei Vertrauen und Vergebung empfangen. Also akzeptieren, wir haben ein Problem. Unser Ist-Zustand vor Gott ist nicht so wie der Soll-Zustand. Und das ist so. Und dafür brauchen wir Vergebung. Das einzugestehen ist gar nicht so leicht. Es gibt bei uns Menschen nämlich so einen Mechanismus, den man mit einem schönen Begriff Dissonanzreduktion nennen kann. Also geht auch ein bisschen einfacher. Selbstrechtfertigung könnte man auch sagen. Dissonanzreduktion ist aber irgendwie auch ein sehr schicker Begriff, finde ich. Heißt, wir tun ziemlich häufig Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind und finden dann Gründe, warum wir sie doch tun sollten. Also, ne, wir essen zu viel Schokolade. Aber dann fängt das Denken an. Gab es da nicht letztens eine Studie darüber, dass Kakao sehr gut ist fürs Herz? Und überhaupt ständig grillen ist ja noch viel schlimmer und ungesünder. Und ich kaufe ja auch immer Fairtrade-Schokolade. Also schlemme ich ja eigentlich für die armen Kakaobauern in Costa Rica. Aber eigentlich esse ich zu viel Schokolade. Aber ich red's mir schön. Das ist Dissonanzreduktion. Nun ist Schokolade essen keine Sünde vor Gott. Aber manchmal machen wir es mit der Dissonanzreduktion auch so, wenn es um Sünde geht. Zum Beispiel wenden wir vielleicht gerne den Tachotrick an, so würde ich das mal nennen. Unsere Anna hat den Führerschein bestanden und sie hat auch ein Auto, Peugeot 206, Baujahr 1999. Und das Auto hat auch so seine Macken. Zum Beispiel spinnt der Tacho manchmal. Er zeigt 100 an, obwohl man nur 50 fährt oder auch mal 85 oder 130. Muss man halt immer gucken. Und man muss immer was abziehen. Hin und wieder freilich funktioniert der Tacho auch einwandfrei. Und dann kann man sich natürlich auch gerne was in die Tasche lügen und sagen, ach, ich ziehe jetzt auch mal was ab. Ja, der Tacho zeigt 80 an, aber ich muss ja bestimmt 30 abrechnen. Und schon fährt man doch eigentlich 80 in der 50er-Zone. Diesen Tachotrick kann man auch in Bezug auf Gottes Willen anwenden, wenn man will. Man liest in der Bibel, liest von Gottes gutem Willen darin, aber der ist ja nun manchmal wirklich auch ganz schön herausfordernd. Zum Beispiel steht da, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Epheser 4, 25. Aber dann denkt man sich, ach, so genau hält das doch nicht. So heiß wird die Suppe nicht gegessen. So ernst und absolut kann das doch nicht gemeint sein. Ja, wir sollen schon im Prinzip nicht lügen, aber damit kann doch nicht gemeint sein, dass man mal eine kleine Notlüge nicht doch mal benutzen kann, so ab und zu. Man zieht halt mal so die Hälfte ab. Weil ich nicht so handle, kann Gott das auch nicht gemeint haben. Das ist Dissonanzreduktion. Oder auch schlicht Selbstbetrug. Das ist der Tachotrick. Ich ziehe mal die Hälfte ab von dem guten Willen Gottes. Zum Christsein gehört freilich die fröhliche Gelassenheit, das Problem zu ertragen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten, und das in voller Spannung stehen zu lassen. Wir tun längst nicht immer das, von dem wir eigentlich wissen, was wir das tun oder lassen sollten. Diese Wahrheit, dass es da ein Problem gibt, ein Unterschied zwischen Soll und Ist, und wir noch nicht wissen, wie das zu überbrücken ist, diese Wahrheit ist wie jede Wahrheit immer unser Freund. Manchmal ein anstrengender Freund, freilich, ja, aber ein guter Freund. Und wenn wir diese Wahrheit, dass wir Sünder sind und bleiben, wenn wir diesen guten Freund mitnehmen in unsere Familien und Freundschaften zu den Kollegen am Arbeitsplatz und in der Gemeinde, dann wirkt er sich letztlich sogar heilsam aus auf unsere Beziehungen. Denn dann müssen wir nicht ständig behaupten, immer alles richtig gemacht zu haben. Nee, wir haben manches falsch gemacht. Gegenüber unseren Kindern, in Freundschaften und in der Ehe, gegenüber den Kollegen. Wir müssen auch nicht mehr behaupten, immer das Beste für den anderen gewollt zu haben. Nee, haben wir nicht. Ziemlich oft haben wir doch nur uns selbst im Blick gehabt. Und das einzugestehen, davon geht viel Barmherzigkeit und Freiheit aus. So, das ist so die eine Seite. Probleme ertragen. Ertragen, dass wir Sünder sind. Nun steht aber im ersten Johannesbrief auch noch was anderes zum Thema Sünde. Hat sich gerade schon angedeutet in dem Text. Wir haben es ja schon gehört. Johannes schreibt, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, ist ein Lügner. Aber dann sagt er weiter, das sage ich, damit ihr nicht sündigt. Es geht also schon darum, auch wirklich was zu verändern. Und so schreibt Johannes weiter, 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 bis 6. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Herr, also Jesus. Also, wir sollen das von Gott, von Jesus geboten auch wirklich tun. Echte Gotteserkenntnis wirkt sich immer auch daran aus, dass wir seinen Willen tun. Und wir lügen nicht nur, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind. Wir lügen auch, wenn wir sagen, ich kenne Gott, ich lebe in Beziehung zu ihm, ich kenne Jesus und dann seine Gebote nicht halten. So sagt's Johannes. Darum, wir sollen das Problem der Sünde nicht nur ertragen, sondern es auch wirklich anpacken und lösen. Wir sollen tatsächlich nach Gottes Willen fragen und ihn tun. In Beziehung zu Jesus leben und seinem Beispiel folgen. Wie geht das? Nun nicht anders, als dass wir in Kontakt mit Jesus bleiben und uns immer wieder neu seinem Wirken aussetzen. Indem wir immer wieder neu nach Gottes Willen fragen und in der Bibel lesen. Indem wir immer wieder neu um Selbsterkenntnis beten. Vielleicht mit Psalm 139, 23 und 24, so einer meiner Lieblingsbibelstellen, hat er wahrscheinlich schon häufiger von mir gehört. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Wir lösen das Problem der Sünde zumindest ansatzweise, indem wir immer wieder neu mit unseren Lieblingssünden uns Jesus hinhalten und ehrlich bekennen. Ich komme davon nicht allein los, ich brauche dich. Indem wir immer wieder neu Predigten hören, geistliche Bücher lesen, uns mit unseren Geschwistern im Hauskreis austauschen. Indem wir immer wieder neu auf wohlwollende Kritik hören, auch die in den leisen Tönen. Und indem wir Gott immer wieder neu fragen, was wir dann konkret tun sollen und es dann auch wirklich tun. So gehen wir das Problem der Sünde an und ertragen nicht nur das Ungelöste, sondern fangen zumindest an und immer wieder neu damit an, das Problem der Sünde in unserem Leben auch zu lösen. Das ist mühsam und schön. Das ist anstrengende Arbeit, die sich lohnt. Ist so ein bisschen wie Brombeeren bekämpfen. Brombeeren sind ja lecker, aber das sind ja echte Aliens. Die wuchern unglaublich und können wirklich alles überwuchern. Als wir unseren Garten übernommen haben, da war schon ziemlich viel überwuchert. Aber dann bin ich den Brombeeren zu Leibe gerückt mit Handschuhen und Spaten und Häcksler und allem, was geht. Und ich habe gewonnen. Ich habe alle Brombeeren weggekriegt. Sieg auf ganzer Linie, dachte ich. 6 Wochen später waren sie schon wieder da. Da sind immer noch die alten Wurzeln, die wieder neu austreiben und die sind bis heute da. Ich grab da immer mal wieder und reiß was raus, aber ich fürchte, solange ich diesen Garten pflege, werde ich gegen die Brombeeren kämpfen. Soll ich deshalb lieber aufgeben? Nein, ich kämpfe weiter gegen die Brombeeren und reiße sie aus und grabe nach ihren Wurzeln. Und während ich kämpfe, wachsen da Schneeglöckchen und Kokosse, Waldmeister und Walderdbeeren. Ich werde die Brombeeren in meinem Garten und die Sünden in meinem Leben nicht endgültig los, bis Jesus wiederkommt oder ich zu ihm gehe. Ich muss sie ertragen als ungelöste Probleme. Und zugleich kämpfe ich dagegen und sorge dafür, dass Raum ist für das Gute, das in meinem Garten und in meinem Leben wächst. Amen.